Und das ist vielleicht meine, sagen wir mal, These, die vielleicht auch eine Kontroverse sein kann, weil meine Behauptung ist eben, wenn man zum Beispiel in den Bereichen Marke und Digitalisierung herausragend gut ist, ist es sekundär, ob man sportlich erfolgreich ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Dirk Schlüns, Geschäftsführer von der ersten FC Nürnberg Marketing GmbH. Deshalb soll es heute nicht um Spieleranalysen oder Ähnliches gehen, sondern um den kommerziellen Bereich eines Fußballvereins. Ich persönlich war überrascht über die Vielfältigkeit der Themen und Daten, die dort letztendlich behandelt werden. Denn es ist ein B2C-Business, es geht um Fans und Kunden und ihr Verhalten und irgendwo auch heute eigentlich mehr ein E-Commerce-Business neben dem, was im Stadion zum Beispiel passiert. Es ist ein B2B-Business, also Sponsoren müssen glücklich gemacht werden, auch da werden viele Daten verteilt und letztendlich ist es ein Marketing- und ein Mediengeschäft, was hier betrieben wird. Es wird sehr viel Content produziert und man versucht auch zu messen letztendlich eben, wie das konsumiert wird, was damit passiert. Also überraschend viel und damit natürlich auch spannende Fragen, wie ich jetzt hier ein Innovations- und Entscheidungsmanagement eigentlich vorantreiben kann. Denn das sind die Hauptthemen von Dirk seit über 25 Jahren. Und er kann uns in dem Zuge nicht nur klar machen, welche Rolle Digitalisierung und Daten jetzt im Fußball spielen, sondern allgemein, wie man diese Themen eigentlich erfolgreich angehen kann in jeder Form von Unternehmen. Aus meiner Sicht war das wirklich eine spannende Unterhaltung. Viel Spaß mit der Folge.
Hallo Dirk. Hallo Carsten, grüß dich.
Ich grüße dich. Schön, dass du heute bei mir bist. Wir wollen mal wieder reden über Fußball, denn offensichtlich, das sehe ich an unseren Daten, interessiert das sehr viele Leute. Also die Folgen sind äußerst beliebt. Und deshalb wollte ich mit dir ganz gerne genau das Thema besprechen. Wollte dich bitten, zuerst mal einen Überblick zu geben, welche Rolle spielen denn überhaupt Daten im Fußball, beziehungsweise welche Daten gibt's denn da überhaupt?
Ja, Carsten, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich fand gleich den Titel extrem spannend, Datenkultur. Aber um deine Frage zu beantworten, also im Fußball gibt es natürlich im Prinzip wie überall eigentlich unendlich viele Daten, ja, die man theoretisch sammeln könnte, aber wenn man sich mal auf die zwei wichtigsten Datenfelder konzentrieren will, dann hat man natürlich auf der einen Seite die, wenn wir sagen, Performance-Daten, also alles, was mit dem sportlichen Bereich zu tun hat. Da geht es dann um Spielstatistiken, die jeder kennt, ne? Wie viel Kilometer ist ein Spieler im Spiel gelaufen, wie viele seiner Pässe sind angekommen, sonstige Leistungsdaten, die in den eigenen Spielen sozusagen erhoben werden. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich ja auch das, was unter der Woche passiert, also den ganzen Trainingsbetrieb und wo es dann darum geht, zum Beispiel Belastungssteuerungen bei den Spielern vorzunehmen, Verletzungen vorzubeugen. Es gibt den ganzen Bereich der Gesundheitsdaten, wo dann die Mediziner ins Spiel kommen, die dann evaluieren, wie ist der Spieler denn physisch eigentlich momentan situiert. Also das ist sozusagen der ganze Bereich des der Performance-Daten, will ich mal sagen, die dann in verschiedenen Bereichen erheblich sind. Wie stelle ich die Mannschaft, den Kader auf? Spieler-Recruiting, Rekonvaleszenz, wie werden die Spieler wieder gesund? Das sind aber alles die Themen, mit denen ich mich sozusagen eigentlich gar nicht beschäftige, weil ich ja sozusagen im kommerziellen Bereich unterwegs bin. Und im kommerziellen Bereich, jetzt aus Blick eines Profifußballvereins, gibt es natürlich den gesamten Bereich der Kundendaten oder auch der, ja, würde sagen, Fans, Sympathisanten. Das fängt an mit soziodemografischen Daten. Wer sind eigentlich unsere Fans? Woher kommen die? Wie alt sind die? Für was interessieren die sich? Dann wird es schon etwas komplexer, wenn es um das sozusagen Verkaufsverhalten von den eigenen Fans und Kunden und Sympathisanten geht. Was konsumieren die eigentlich bei einem Profifußballverein? Kaufen die ein Trikot? Zu welchen Spielen kommen die? Was kaufen die sonst noch an Merchandising? Und welche womöglich kostenpflichtigen Inhalte konsumieren die? Dann zunehmend wichtiger in den letzten Jahren sind die Daten über das Konsumverhalten von Inhalten oder auch Engagement-Daten, ja, also Bereich Social Media, digitale Inhalte. Welche Inhalte finden großes Interesse? Wie ist das Verhalten der Fans? Welche Inhalte finden besonderes Interesse? Wo gibt es großes Engagement, Interaktion mit Inhalten? Also das ist der ganze Block der, sagen wir mal, Kundendaten im kommerziellen Bereich. Dann gibt es natürlich die gesamten medialen Daten, ne? Also die eigene Reichweite. Wo bin ich als Fußballverein eigentlich wie zu sehen? Das ist natürlich nach wie vor hauptsächlich im Fernsehen, aber und im Printbereich, aber natürlich auch immer stärker im digitalen Bereich. Da unterscheidet man dann zwischen den eigenen Kanälen und den fremden Kanälen und den von Usern und von Fans generierten Content und Inhalte. Dann geht es natürlich sehr stark im kommerziellen Bereich um sogenannte Werbeäquivalente. Also wenn wir über Sponsoring reden, wie viel ist denn so ein Sponsoring eigentlich wert und wie messe ich das und wie stark bin ich als Sponsor eigentlich sichtbar in den verschiedenen Kanälen? Und als letzten großen Bereich würde ich sagen, geht es dann um, sagen wir mal, die Soft-Attribute eines Fußballvereins, nämlich um die eigene Marke, das eigene Image, die Wahrnehmung. Wie werde ich denn wahrgenommen? Für welche Werte stehe ich denn in der Wahrnehmung meiner Fans? Natürlich ist es im Sport, geht es immer um Erfolg natürlich. Also für wie erfolgreich werde ich wahrgenommen? Aber mittlerweile spielen auch viele andere Markenattribute eine große Rolle. Ne? Bin ich sympathisch? Sympathie ist nach wie vor der wichtigste Imagewert für einen Fußballverein. Und wie sympathisch bin ich denn? Also damit beschäftigen wir uns im kommerziellen Bereich sehr eingehend. Sozusagen, wer sind unsere Fans? Wie verhalten die sich? Und wie werden wir eigentlich wahrgenommen?
Super spannend. Ich glaube auch deutlich mehr, als man vielleicht so auf den ersten Blick sich vorstellt. Zumindest ging es jetzt mir jetzt gerade eben so. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, dass diesen einen großen Bereich Performance, Spieler, das ist sozusagen da, wo deine eigene Leistungserstellung im Sinne des Sportes geschieht. Und da kann ich nur verweisen auf den tollen Podcast mit dem Thomas Blobel von Eintracht Frankfurt, der genau in dieser medizinischen Analyse tätig ist und das uns super vorgestellt hat. Und du bist jetzt eben im zweiten Bereich, dem kommerziellen. Das ist aber doch irgendwie mehr, als ich dachte. Ich habe das jetzt mal so gerade mitgenommen. Du hast einmal, sag mal, einen großen Umsatzstrom in dem Sinne ja von den Kunden im Sinne von Fans, also Menschen, die bei dir was kaufen, sei es ein Trikot oder ins Stadion kommen oder ähnliches. Und dann natürlich diese Sponsorenseite. Und das macht dich ja eigentlich mehr auch zu einem Medienunternehmen. Ja, also alle Begriffe, die du gerade genannt hast, kenne ich auch sehr gut aus Medienunternehmen. Denen geht es genau auch um Reichweite, um Content und um Ähnliches. Und dann halt so allgemeine Marketingthemen wie eben Marke wert. Also doch, glaube ich, ein tolles breites Spektrum, was das vielleicht insgesamt auch ein bisschen komplexer macht, als man erstmal so denkt, oder?
Absolut. Also das ist die Frage nach der Definition, was ist eigentlich ein Fußballverein? Ne? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir ein Entertainment-Unternehmen in seiner Gänze sind. Warum? Wir betreiben natürlich Hochleistungssport, aber die Wahrheit ist, das betreiben letztendlich, sagen wir mal, die circa 30 Profis in unserem Lizenzkader, ohne jetzt die zweite Mannschaft und den Jugendbereich in Abrede zu stellen, aber primär ist der Profibereich eben sozusagen der performancebasierteste Bereich. Aber für wen machen wir das? Wir machen das ja letztendlich nicht zum Selbstzweck, sondern wir machen das, um die Menschen, die damals einen Fußballverein gegründet haben und die heute millionenfach Anhänger eines Fußballvereins sind, denen eine Freude zu bereiten letztendlich. Und das ist im weitesten Sinne, würde ich sagen, Entertainment-Bereich und meine das im neutralsten und positivsten Sinne. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich viele Dinge auch in einem. Ne? Wir sind ein... wir verkaufen Merchandising, also wir stellen natürlich eigene Produkte her, die wir verkaufen im Konsumentenbereich. Wir sind ein Content Publisher, weil wir täglich große Mengen von Inhalten produzieren und die auch veröffentlichen. Und wir sind auch im B2B-Bereich unterwegs, nämlich mit Partnern, die uns unterstützen und die mit uns auch ihre kommunikativen Ziele erreichen wollen. Also es ist ein sehr diversifiziertes Arbeitsfeld eigentlich in dem Nicht-Performance-Bereich, ne? B2C auf der einen Seite, wie kriegen wir die Fans ins Stadion, wie bringen wir unsere Produkte sozusagen an die Frau und an den Mann, und auf der anderen Seite, wie arbeiten wir mit Unternehmen zusammen? Und darüber hinaus noch, wie schaffen wir es, spannende und relevante Inhalte zu publizieren? Also das ist immer nicht immer ganz einfach, das sozusagen auch unter einen Hut zu bringen und in eine Richtung zu laufen. Das ist die Kunst.
Mhm, spannend. Lass uns mal anfangen. Also offensichtlich gibt es dann ja auch eine breite und heterogene Datenlandschaft, um das alles abbilden zu können. Lass doch mal vielleicht anfangen mit so ein bisschen der Frage, wo kommen die Daten her? Und was mich da besonders interessieren würde, du hast ganz am Anfang gesagt, es geht eigentlich bei den Fans los, als so ein wesentlicher, also die Kunden und ein wesentlicher Teil natürlich auch des ganzen Businesses hier. Und du sagtest, soziodemografische Daten sind da besonders spannend. Und das ist für viele so. Nur häufig gibt es da ja schon die ersten großen Probleme. Wo kriege ich die überhaupt her? Weil ich denke mal, wenn sich jetzt jemand ein Ticket fürs Stadion kauft, dann weißt du erstmal nicht, ja, was da soziodemografisch los ist. Also vielleicht können wir da mal anfangen mit dem ganzen Thema, wo kommen Daten her? Wie erfasst ihr das? Und was gibt's da vielleicht auch für Besonderheiten?
Ja, absolut richtig. Und ich glaube, wir stehen da vor Schwierigkeiten, die im Prinzip wahrscheinlich viele Unternehmen haben, dass wir sozusagen organisch gewachsen sind und verschiedene, sagen wir mal, auch Silos hatten. Also wenn man jetzt daran denkt, dass wir auf der einen Seite Tickets verkaufen für unsere Spiele, auf der anderen Seite verkaufen wir unser Merchandising und unsere Fanartikelprodukte. Und auf der dritten Seite verkaufen wir VIP-Tickets und Sponsoring-Partnerschaften. Und wie das dann so entsteht, entstehen da also auch Datensilos, die jeder für sich sozusagen in seinem Bereich dann irgendwann sammelt, je nach technischer Ausstattung, sage ich mal. Aber um deine Frage zu beantworten, die kundenspezifischen Daten kamen bisher aus der Marktforschung, also meistens klassische Befragung. Das heißt, wenn wir wissen wollten, wer sind eigentlich unsere Fans, dann haben wir klassische Umfragen gestartet auf die verschiedenen Wege, die es da eben gibt, ne? Meistens dann zum Beispiel wirklich mit einer Befragung vorm Stadion, um zu sagen, wo kommen Sie eigentlich her und seit wann sind Sie Fan des ersten FC Nürnberg und wie lange ist Ihre Anreise und wie alt sind Sie etc. Ne? Also die ganzen Daten, die sozusagen dann erhoben werden, das war der klassische Weg. Im Bereich Trade und Merchandising war es eben, und auch im Ticketing war es dann eben lange so, dass man im Rahmen der Digitalisierung dann auf externe Anbieter gesetzt hat, die eben, ne, Vertrieb dafür anbieten. Die großen Ticketanbieter sind bekannt. Und jetzt ist es eben sozusagen die Phase, wo man versucht als Verein diese eigenen Daten der eigenen Fans und der eigenen Kunden selber zu sammeln, zu aggregieren und zusammenzuführen. Das ist die Kunst, ne? Man hat eben jetzt die Ausgangssituation, dass man verschiedene Datensilos hat. Da sind Daten zum Teil einfach nur analog vorhanden, bestenfalls in Excel-Dateien. Und auf der anderen Seite liegen sie bei Drittanbietern. Und zum anderen liegen sie zum Teil schon bei uns, und darum geht es jetzt sozusagen, ein einheitliches Bild von unseren Kunden zu bekommen und zu verstehen. Max Müller kauft also jede Saison eine Dauerkarte, meistens ein Trikot. Sein Lieblingsspieler ist offenbar Kasper Janda, weil damit lässt er das Trikot beflocken und er kommt zu circa 6 bis 7 Spielen pro Saison. Und an den Punkt zu kommen, dieses umfassende Bild zu haben, um dann zu verstehen, welche Präferenzen da sind und dann eben auch relevante Inhalte ausspielen zu können, das ist die große Aufgabe momentan.
Ja, das heißt, dieses Thema, was man sehr oft im Marketing hört, 360-Grad-Blick auf den Kunden, ist eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast.
Absolut, ja.
Was denkst du, so ganz pauschal gesprochen, wie weit seid ihr da oder wie weit ist vielleicht auch die Branche eher so im Durchschnitt, das wirklich sehen zu können?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt einige Player, die Marktführer, die da relativ weit sind, ne? Also die es geschafft haben, sozusagen über ein digitales Zugangstor zum Verein alle Services und Produkte anzubieten. Das ist sozusagen das Ziel, dass ich mich einmal bei meinem Lieblingsverein digital anmelde und dann alle Transaktionen, die ich gerne machen möchte, ob das ein Ticketkauf ist, ein Trikotkauf ist, im Zweifel digitale Videoinhalte konsumieren, dass ich das über einen Account mache. Das haben einige Vereine schon erreicht. Wir sind da noch nicht. Das ist aber unser auch erklärtes Ziel. Wir sind jetzt so weit, dass wir die Daten zumindest mal aggregiert haben. Jetzt im nächsten Schritt müssen wir also dann dahin kommen, dass wir diese Daten auch sozusagen für uns einsichtbar machen und verstehen können. Und dann müssen wir ein System etablieren, bei dem sozusagen genau dieser Single Sign-On, wie wir ihn nennen, ja, also ich melde mich einmal an und kann dann eben alles das machen, was ich mit meinem Verein machen möchte. Das müssen wir technisch etablieren. An dieser Schwelle stehen wir gerade.
Lass uns mal über die Auswertung reden. Also da ist ja offensichtlich sehr, sehr viel, du hast auch schon viel genannt, was dann so tendenziell so die Themen sind. Aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen Einblick geben, was sind vielleicht so konkrete Beispiele oder was sind gerade so vielleicht die spannendsten Analysen, die ihr macht oder wo ihr gerade dran arbeitet, wo ihr gerne hinwollt?
Also wir würden natürlich gerne möglichst dahin kommen, dass wir nicht nur Daten verstehen, sondern vielleicht auch im Zuge von modernen Analyse-Tools und dann sind wir jetzt auch beim Thema irgendwann dann künstlicher Intelligenz, was eben dann auch nicht mehr weit weg ist, dass wir Vorhersagen treffen können. So, man denke zum Beispiel an den Bereich Merchandising, dass ich in die Lage versetzt werde, wann muss ich eigentlich welches Produkt sozusagen auf den Markt bringen, um eine möglichst gute Chance zu haben. Im Ticketing wäre das zum Beispiel die Möglichkeit zu adaptieren und vielleicht vorhersagen zu können, wie muss dann irgendwann mal eine dynamische Preisgestaltung sein für Spiele, wenn ich weiß, wir sind im Januar und der Gegner ist jetzt vielleicht nicht ganz komplett attraktiv, weil er eher im Tabellenkeller steht und die Wettervorhersage ist auch nicht toll. Ja, das sind also solche Themenbereiche, wo man jetzt quasi, wenn man Systeme aufbaut, schon vorausschauend gucken muss, wie etabliere ich die, damit ich in der Zukunft also nicht nur reine Analysen fahren kann, die mir den Status quo und das Ist von heute vielleicht beschreiben, das ist auch immer hilfreich, aber die mich zumindest mal technisch in die Lage versetzen, auch für die Zukunft Vorhersagen treffen zu können, weil das letztendlich ja das Spannende dann auch ist, um Entscheidungen treffen zu können. Und letztendlich geht es da um ein entsprechendes CRM-System, was wir einsetzen müssen. Das klingt für verschiedene, die meisten vielleicht schon irgendwie, alter Kaffee oder kalter Kaffee. Das ist es für einen Fußballverein, der sich eben primär nicht um Kundendaten historisch gekümmert hat, dann ein großer Schritt und vor der Schwelle stehen wir gerade.
Mhm. Du hast gerade schon Vorhersagen genannt. Das triggert natürlich immer dann die Frage Richtung AI, weil das ja typischerweise so auch die ersten Schritte sind, wo ich Modelle nutze, Statistik und Ähnliches. Spielt das eine große Rolle bei euch?
Da muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und sich die Frage stellen. Und ich habe das jüngst nochmal gemacht, was die entscheidenden Erfolgsfaktoren für einen Profifußballverein in der Vermarktung sind. So. Grundsätzlich ist natürlich so, dass sportlicher Erfolg immer attraktiv ist und das ist, was die meisten auch Sponsoren und Fans sich wünschen. Nun ist es System gegeben, dass im Profifußball nicht jeder gleich erfolgreich sein kann, weil es eben nur einen deutschen Meister gibt und nur 4 Mannschaften, die sich für die Champions League qualifizieren und 6 Mannschaften, die überhaupt international spielen. Zum anderen ist sportlicher Erfolg natürlich auch immer relativ, ne? Also das muss man auch immer in den Kontext setzen zu den Möglichkeiten und Mitteln, die ein Verein hat. Für den einen ist sozusagen um den Aufstieg in die Bundesliga spielen schon ein großer sportlicher Erfolg, während es für den anderen eigentlich nur um die deutsche Meisterschaft geben kann. Insofern ist das immer ein wichtiger Erfolgsfaktor. Ich würde aber sagen, wichtiger als sportlicher Erfolg ist sportliche Attraktivität für einen Fußballverein. Und was ist der Unterschied? Also natürlich kann sportlicher Erfolg ist immer attraktiv. Also ein Meisterschaftskampf, ein Aufstiegskampf Das sind immer attraktive sportliche Elemente, die mich relevant machen letztendlich und damit auch kommerziell erfolgreich. Aber es kann zum Beispiel auch ein besonderer Spielstil sein, ja, ein besonders offensiver Spielstil oder ein besonders kampfbetonter Spielstil, die einfach so attraktiv sind, unabhängig, ob ich damit die Spiele gewinne, die für Menschen interessant sind. Das kann das Vorhandensein von Protagonisten und Stars sein, die einfach so einen Klemmerfaktor haben und einen Interessefaktor haben. Das sind also alles Komponenten, die über sportlichen Erfolg hinausgehen und die ich mal mit sportlicher Attraktivität bezeichnen würde. Der zweite große Erfolgsfaktor ist die Infrastruktur, das Stadion. Ich brauche eine Spielstätte, die muss natürlich möglichst groß sein. Ich muss möglichst viele Zuschauer reinlassen können. Ich muss möglichst großen VIP-Bereich heutzutage haben. Ich muss eine bequeme Einlasssituation haben. Die Leute müssen parken können. Das Catering muss funktionieren und schnell gehen. Ja, also relativ trivial. Dort, wo Fußball gespielt wird, das muss eine adäquate Infrastruktur haben. Und der dritte klassische Bereich, dritte klassische Erfolgsfaktor ist die Marke. Und da geht es primär nach wie vor, sagte ich eingangs, um Sympathie. Wie sympathisch bin ich als Fußballverein? Und im Nachgang dann, für welche Werte werde ich wahrgenommen? Ne? Werde ich als erfolgreich wahrgenommen? Heutzutage ist vielleicht fast mindestens genauso wichtig, werde ich als nachhaltig und wertebewusst wahrgenommen? Reflektiere ich die Werte, für die mich meine Fans mögen? Das sind so die drei klassischen Fußball-Erfolgsfaktoren, um auch kommerziell erfolgreich zu sein. Sportliche Attraktivität, das Stadion und die Marke. Und was in den letzten 10 Jahren zunehmend dazugekommen ist als zwei moderne Erfolgsfaktoren, das ist zum einen die Digitalisierung. Und dann sind wir ganz primär eben bei dem Thema Daten. Das wird wahrscheinlich der größte Wachstumsfaktor im Sport sein. Das Vorhandensein und die Nutzung von Daten, um zu verstehen, was ist wirklich relevant und wie verhalten sich meine Kunden und Fans und Sympathisanten. Digitalisierung bedeutet aber auch letztendlich, bisher analoge Prozesse in digitale Prozesse zu transformieren. Wozu? Um sie schneller, günstiger, effizienter und skalierbarer zu machen. So. Und das sind zum Teil eben auch interne Prozesse. Man denke an das Finanzwesen. Das sind aber auch alle digitalen Berührungspunkte, die ich habe als Fußballverein. Das ist meine Website, das ist meine Social-Media-Content-Strategie, das ist Fan-Engagement, ja, also alles das, was dafür sorgt, dass jemand mit mir heute digital interagieren kann, als wichtigstes Tool, um mit mir zu interagieren. Ja, also ein Fan des ersten FC Nürnberg, der kann genau 2-mal pro Monat zu uns ins Stadion kommen, weil wir 2-mal pro Monat zu Hause spielen. Er kann aber quasi minütlich mit uns digital interagieren. Und wenn ich verstehen will, wie Menschen mit uns interagieren, dann kann ich eben relevantere Inhalte und relevantere Angebote schaffen. Und deswegen ist das Datenthema das absolut essentielle Thema für jeden Fußballverein, um in der Zukunft kommerziell zu wachsen. Andersrum, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ja, dann wird man auch zurückfallen. Also es ist sozusagen ein Muss. Und der fünfte und letzte Bereich ist die Compliance. Ja, ich sage immer, früher ging es im Bereich Compliance bei Fußballvereinen darum, sich nochmal gesetzestreu zu verhalten, ja, und Dinge eben gesetzeskonform zu machen. Heute gehört dazu eben in meinen Augen auch die Nachhaltigkeit. Das ist natürlich die soziale Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung, das ist ökologische Nachhaltigkeit, es ist vor allen Dingen aber auch finanzielle Nachhaltigkeit, ne, dass ich eben als Fußballverein finanziell solide bin. So, und wenn man sich da mal betrachtet, welche beiden Themenbereiche man kurzfristig beeinflussen kann und steuern kann, wenn man im nicht sportlichen Bereich arbeitet, dann ist das eben die Marke und die Digitalisierung. Und meine These nach 25 Jahren Sportvermarktung auf internationaler Ebene in Europa, Asien, mit den großen Vereinen dieser Welt ist, dass man in 2 dieser 5 Erfolgsfaktoren überdurchschnittlich gut sein muss. Und zwar völlig unabhängig, welche das sind. Und das ist vielleicht meine, sagen wir mal, These, die vielleicht auch eine Kontroverse sein kann. Weil meine Behauptung ist eben, wenn man zum Beispiel in den Bereichen Marke und Digitalisierung herausragend gut ist, ist es sekundär, ob man sportlich erfolgreich ist.
Okay.
Das ist meine These. Und gleiches gilt für die Kombination zwischen Stadion und Marke. Wenn ich ein hervorragendes Stadion habe und eine herausragende Marke, dann ist es nicht relevant, ob ich sportlich erfolgreich bin, um kommerziell als Fußballverein erfolgreich zu sein. Und wenn man jetzt mal gedanklich so ein paar Vereine durchgeht, nach diesen 5 Erfolgsfaktoren, dann könnte ich jetzt für den einen oder anderen auch Beispiele nennen, wo es eben möglich ist, auch ohne sportlichen Erfolg kommerziell erfolgreich zu sein. Will ich jetzt nicht nennen, aber kann ja jeder mal für sich bei seinem Lieblingsverein durchgehen und sich die Frage stellen, ist der, wie ist der aufgestellt in diesen 5 Bereichen? Also das ist meine ganz feste Überzeugung, aber selbst wenn dem nicht so ist, klar ist, dass Marke und Digitalisierung, das sind die Dinge, die man beeinflussen kann und die maßgeblich kommerziellen Erfolg beeinflussen. So. Und wenn wir über Digitalisierung reden, nochmal, da ist das Thema Kundendaten wirklich das sozusagen A und O, um zu verstehen, was eine Relevanz hat. Und du sprachst das Thema AI an, was natürlich jetzt auch in aller Munde ist. Meine klare Aussage ist dazu, AI ist von absoluter Relevanz und wird wahrscheinlich Dinge verändern, wie es vielleicht bisher nur das Internet gemacht hat. Und ich würde sogar darüber hinausgehen, dass es eine größere Veränderung hervorrufen wird, als es das Internet getan hat. Aber auch eins ist auch klar, solange ich mich mit dem Thema Daten nicht befasse und der eigenen Datenaggregierung, brauche ich mich mit dem Thema AI nicht zu befassen, weil Daten sind die Voraussetzung für künstliche Intelligenz. Ja, ich muss die Systeme ja trainieren können auf irgendwas, was sie für mich entscheiden oder herausfinden oder filtern sollen. Und solange ich das nicht habe, brauche ich also eigentlich auch nicht anfangen, lustige Fan-Engagement-AI-Tools einzusetzen, weil das verpufft dann, ne, im Zweifel, weil ich gar nicht sehen kann, hat das eine Relevanz und wie kommt das an und was mache ich eigentlich mit den Ergebnissen davon? So.
Ja, absolut. Über dieses ganze Thema Herausforderung würde ich gleich nochmal gern mit dir sprechen. Jetzt aber nochmal kurz zurückgefragt. Wir sind ja hier sozusagen in einem Datenpodcast und du hast jetzt sehr schön rausgearbeitet, Digitalisierung, was da passiert, warum das so wichtig ist, auch jetzt hier im Profisport. Jetzt mal neben euch, ihr macht ja offensichtlich einiges. Wen würdest du denn da vielleicht sehen im deutschsprachigen Raum, wer da besonders weit ist? Vielleicht kannst du da ja doch ein paar nennen.
Naja, also es ist kein Geheimnis und jetzt auch keine Raketenwissenschaft zu sagen, ne, dass natürlich die beiden Primusse in der Bundesliga, Bayern München und Borussia Dortmund, da wahrscheinlich auch führend sind, die eben verstanden haben, die Relevanz von Kundendaten, dass sozusagen jede Interaktion, die ich mit diesen Vereinen mache, geht über ein Eingangstor auch die Inhalte, die dort publiziert werden in Richtung Fans, haben immer einen tieferen Zweck. Sie sollen nämlich dafür sorgen, dass ich auf die eigene Plattform komme. So, und man sieht ja, das ist ein ganz entscheidender Faktor, wie schaffe ich es, die Menschen sozusagen auf meine eigene Plattform zu bekommen, auf meine eigene Website, auf meine eigenen digitalen Kanäle. Man sieht die jüngsten Diskussionen um X, ja, wo sich immer mehr auch verabschieden. Facebook hat jetzt angekündigt, auch keinen Faktencheck mehr durchzuführen. Also da zeigt sich jetzt immer mehr, dass man, ne, da natürlich ein bisschen auf Sand gebaut hat. Hurra, da ist eine kostenlose digitale Plattform aus den USA. Mensch, ist ja prima, lass uns da hingehen. Anstatt von Anfang an Sorge dafür zu tragen, dass die Leute auf die eigene Plattform kommen, das ist jetzt so die Bewegung, die immer stärker einsetzt. Ja, also das machen wahrscheinlich die beiden Vereine ganz hervorragend. Vor allen Dingen, weil sie eben verstanden haben, was das Kernprodukt sozusagen von einem Fußballverein im kommerziellen Bereich ist. Ne? Was, wenn man mal fragt, was verkaufen wir eigentlich an unsere Sponsoren und Partner? Jetzt kann man sagen, wir verkaufen Emotionen, was immer wieder gerne genannt wird. Mein Lieblingsbegriff von damals ist noch das Lagerfeuer der Nation, sozusagen, was ja nicht nur völlig abgegriffen ist, sondern auch nicht den Kern trifft, sondern was wir verkaufen an Unternehmen, die bei uns Partner und Sponsoren werden, ist der Zugang zu den Menschen, die sich für uns interessieren.
Ja.
So, das ist das, was wir verkaufen. Und der Zugang zu den Menschen ist heute weitestgehend im digitalen Bereich. Das heißt, wenn ich dann erfolgreich sein will im Sponsoring und mit Partnerschaften, dann muss ich eben meinen Kunden nachweisen können, dass ich einen besonders effizienten und guten Zugang zu den Menschen, die sich für uns als Fußballverein interessieren, habe und das im digitalen Bereich. Das ist unser eigentliches Produkt und das haben diese beiden Vereine natürlich schon sehr früh sehr gut verstanden und dementsprechend umgesetzt.
Ja, würde ich mich mal bei dir bedanken für diese Klarheit, weil ich glaube, bei vielen ist das nicht so klar oder es wird vielleicht manchmal ein bisschen absichtlich vernebelt, um eben doch eher ja das vielleicht gar nicht so klar zu machen für die Kunden, die ich dann letztendlich da habe. Aber zurück zu den Daten. Du hast ja gerade schon gesagt, keine AI ohne Daten. Das ist natürlich sicherlich eins der großen Themen, ja, was aber auch letztendlich für alle Branchen gilt und was wir auch schon oft diskutiert haben, genau in dem Podcast hier. Ich würde gern von dir nochmal ein bisschen mehr zu anderen Herausforderungen hören. Also wo siehst du so die großen Challenges, wo sind so die Themen, die dich umtreiben oder die ihr angehen wollt?
Also die Challenges sind vielleicht, das ist natürlich auch beim Thema Gefahren oder die Fallstricke, die bei diesem Thema lauern, ne? Also sagen keine neue Technologie ohne entsprechende Risiken und auch keine neue Strategie ohne entsprechende Risiken. Was mir beim Thema Daten auch dazu eingefallen ist, ist die Relevanz des Umgangs mit Daten, sozusagen der technische oder der handwerkliche Umgang mit Daten. Und da ist sozusagen ein Thema mir aufgefallen. Es ist ein Case, der mir da in Erinnerung kam, den ich in den USA in Harvard machen konnte, wo es um Datenperspektiven gibt, beziehungsweise um Datenperspektiven geht und den Umgang damit. Und wenn ich das kurz erzählen darf, der Fall heißt Carter Racing, kann man also auch googeln, finde ich ein extrem spannender Case, den man auch hervorragend in einem kleinen Workshop machen kann. Es ist ein kleines Rollenspiel, dauert ungefähr eine Stunde, ist aber extrem erhellend und offenbarend, wie wichtig das ist, dass man eben Daten nicht nur von einer Seite sucht, sondern möglichst vollständig. Es geht darum, nur ganz kurz, um ein kleines Rennsportteam, was letztendlich entscheiden muss, ob es am nächsten Morgen an einem Rennen teilnimmt oder nicht mit ihrem Rennauto. So, der Fall ist so konstruiert, dass wenn man also teilnimmt und das Rennteam gewinnt, dann winken große Sponsorenverträge und blühende Perspektiven sozusagen. Der Downside ist, wenn man an dem Rennen teilnimmt und der Motor explodiert und man fällt aus als Rennsportteam, dann kann es eben dazu führen, dass bestehende Sponsoren abspringen und auch keine neuen mehr kommen und sozusagen die eigene Existenz in Gefahr ist. So. Und der Case ist so konstruiert, dass man eben ein Datenset bekommt und es geht da um die Temperatur am nächsten Morgen. Nämlich die Frage, ist es zu kalt, um am Rennen teilzunehmen oder nicht? So. Und man bekommt dort ein Datenset, was eben zeigt, bei welchen Temperaturen in der Vergangenheit der Motor explodiert ist. Und aus diesen Daten lässt sich keine Korrelation ableiten. Das heißt, die Daten zeigen, dass der Motor bei kalten Außentemperaturen und bei warmen Außentemperaturen mal kaputt gegangen ist. So. Und jetzt muss also in der Gruppe entschieden werden, fahren wir oder fahren wir nicht? Und das ist dann wirklich sehr spannend, wenn man dann sieht, wie so eine Gruppendynamik entsteht und am Ende fragt man die Gruppen, na, wie habt ihr euch entschieden? Fahrt ihr oder fahrt ihr nicht? Ich kann an der Stelle auch das Ergebnis vorwegnehmen, man wäre besser nicht gefahren. So, weil der Motor wird nämlich zu 99,8% explodieren, weil die Temperatur am nächsten Morgen sehr kalt ist. Und der Witz wäre gewesen, dass man eben vorher fragt, nicht nur unter welchen Bedingungen, Temperaturbedingungen ist der Motor explodiert, sondern auch mal auf der anderen Seite fragt, unter welchen Temperaturbedingungen sind wir denn ins Ziel gekommen? So. Und nachher ist die Auflösung dann, dass es sich hier um einen realen Case, der in der Wirklichkeit stattgefunden hat, handelt, nämlich um das NASA Challenger-Unglück, wo eben das Raumschiff explodiert ist. Und alle diese Mechanismen, die in diesem Case dargestellt werden, die sind in der Wirklichkeit tatsächlich eben so passiert, dass eben nicht alle Datenperspektiven berücksichtigt wurden, dass das große Thema der Beeinflussung und der eigenen Überzeugung, ja, also das Suchen nach Daten, die nur eine eigene Überzeugung stützen, dort angewendet wurde. Also das ist ein extrem spannender Case, den ich jedem empfehlen kann, der sich mit dem Thema Entscheidungsmanagement Daten befasst. Carter Racing, einfach mal googeln, ist eine hervorragende, die beste, die ich bis jetzt gemacht habe, Gruppenübung zum Thema Umgang mit Daten und wie diese Entscheidungsprozesse beeinflussen können.
Ja, toller Tipp, vielen Dank. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne bei diesem Challenger-Unglück, da war eine Dichtung zwischen irgendwie, glaube zwei großen Treibstoffarten, die ich habe. Die war eben über Nacht gefroren, was sie nicht durfte. Die hatte nicht den Temperaturbereich und deshalb kam es dann zu dem Unglück.
Exakt.
Das ist deshalb, weil es ein deutscher Dichtungshersteller war. Und das war damals, war ich hier noch am Lehrstufe Wirtschaftsinformatik. Das war aber ein Kunde von uns. Also wir haben mit denen Projekte gemacht und deshalb ein bisschen Einblick bekommen.
Ja, siehst du.
Und deshalb genau ging es um Temperatur und soll ich starten oder nicht starten?
Exakt.
Das war eigentlich genau die gleiche Frage. Was mir noch einfällt, wo du richtig darauf hinweist, und das passt ja auch super zu unserem Thema Datenkultur, ist ja, du hast ja gesagt, wir müssen die richtigen Fragen stellen, vielleicht nochmal die andere Perspektive versuchen einzunehmen oder vom Ergebnis her zu denken sozusagen. Mhm. Was mir da einfällt, ist dieser auch recht bekannte Fall aus dem Zweiten Weltkrieg aus England. Ja, die haben die Analyse gemacht, wo sind eigentlich unsere Flugzeuge getroffen worden. Also da gibt es diese tolle Bilder von den Flugzeugen, wo dann eben quasi markiert wurde, wo sind die Einschlaglöcher. Und dann hat man eben die Ableitung getroffen, na gut, dann müsste man das doch verstärken. Ja, es ist mehr die Flügel, es ist mehr der Rumpf. Mhm. Hat aber leider völlig vergessen, dass das ja hier die Flugzeuge waren, die zurückgekommen sind. Ja, also die haben quasi sozusagen das überlebt, die abgestürzt sind, die sind halt an anderen Stellen getroffen worden und man hätte lieber die verstärkt. Ja, das heißt also genau die gleiche Thematik, ich sehe Daten und stelle eigentlich die falsche Frage dazu.
Ne? Exakt, genau die gleiche Problematik sozusagen, ja.
Absolut. Jetzt so in diesem ganzen Bereich Herausforderungen, wir sind schon relativ weit in der Zeit, aber vielleicht jetzt nochmal dieses ganze Thema Fragen stellen ist sicherlich ein spannendes. Gibt's noch Themen, wo du sagst, da ist jetzt mal Richtung so, ich weiß, dass deine Themen sind ja auch so Innovationsmanagement und Entscheidungsmanagement. Zu Innovation haben wir schon recht viel gehört, gerade jetzt zum Beispiel in der Sportvermarktung, aber Entscheidungsmanagement, vielleicht kannst du da auch noch ein paar Erfahrungen teilen, die du gemacht hast.
Also für mich ist das so eine kleine Agenda, ne, so eine kleine Checkliste, wie ich zum Teil vorgehe, wie ich aber auch das wahrscheinlich empfehlen würde. Und gerade beim Thema Entscheidungsmanagement ist es ganz essentiell. Es gibt den Spruch, dass man eben sagt, jede Innovation ohne vorherige Marktforschung oder Datenanalyse ist eben nur eine Anekdote oder dann ein zufälliger Erfolg, wenn es denn ein Erfolg wird. Auf der anderen Seite, jede Innovation ohne eigene Erfahrungswerte und ohne das Austesten ist dann am Ende auch nur eine Theorie. Aber am Anfang steht definitiv eine Datenanalyse. Und deswegen würde ich mich immer fragen, bei jeder Entscheidung, die ich nicht ohne weiteres revidieren kann, ne? Also es gibt viele alltägliche Entscheidungen, die kann ich auch, wenn ich mich falsch entschieden habe, ohne weiteres revidieren. Aber spätestens dann, wenn ich Dinge entscheide, die nur mit erheblichen Kosten oder viel Zeit und Mühen wieder zurückzudrehen sind, dann sollte ich mich immer fragen, welche Daten könnten mir denn bei einer Entscheidung helfen? Und wenn ich zu der Entscheidung komme, dass mir da Daten helfen können, dann muss ich natürlich für die entsprechende Datenqualität sorgen, ne? Und Vollständigkeit und vor allen Dingen, was oft vergessen wird, auch Aktualität. Ne? Dann werden oft Daten herangezogen, ah super, ich habe was gefunden, aber die sind leider schon 4 Jahre alt, was in heutigen Maßstäben eben schon extrem viel ist. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass man Daten auch in einen Kontext setzt. Also ganz klassisch zum Beispiel in ein Benchmarking. Also wenn ich Aussagen treffen will, wie stark bin ich denn gewachsen mit meinem Produkt und sage dann, super, ich bin 7% gewachsen, dann aber im gleichen Atemzug nicht sagt, dass der Gesamtmarkt um 11% gewachsen ist, dann ist das eben eine völlig andere Aussage. Ne? Und insofern ist es immer wichtig, dass man Daten in einen größeren Kontext setzt. Oft ist das eben vergleichender Natur. dann ist es natürlich irgendwie extrem wichtig, dass man sozusagen versucht, möglichst neutral ranzugehen. Man neigt natürlich dazu, Daten zu suchen, die die eigene These und Theorie stützen. Ja, das ist einer der häufigsten Fehler im Umgang mit Daten, dass man sozusagen sich nur auf das stürzt, was man gerne sehen und lesen wollen würde, sondern dass man eben da besonders kritisch ist und natürlich dann im Zweifel auch in der Diskussion mit anderen immer versucht, auch nochmal andere Meinungen zu hören. Und als letztes, und das ist vielleicht gerade beim Thema Innovationsmanagement, ist Schnelligkeit entscheidend. So, und das hatten wir eingangs schon mal. Ich würde immer sagen, man soll auf Basis von 70% der Daten entscheiden, die man glaubt, für seine Entscheidung zu benötigen. Denn es dauert schlicht zu lange, wenn man versucht, irgendwie 90 oder gar 100% der Daten zu bekommen, die ich brauche, um jetzt eine wasserdichte Entscheidung treffen zu können. So, und dann ist es wirklich im Zweifel besser, eine falsche Entscheidung zu treffen, als keine. Ja, also, weil eine falsche Entscheidung kann ich dann, wenn ich es merke, wieder revidieren, auch wenn das dann vielleicht mühevoll und teuer ist. Aber besser als keine Entscheidung treffen, ne? Weil letztendlich, wenn ich auf Management-Ebene keine Entscheidung treffe, dann paralysiere ich eine gesamte Organisation. Also insofern, ja, Daten heranziehen. Aber wenn ich dann, sagen wir mal, 2/3 der Daten habe, dann auch entscheiden. Das ist so, sagen wir mal, mein Leitfaden, wie ich versuche, damit umzugehen.
Ja, super. Also ganz toll. Dirk, ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich glaube, zum einen haben wir einen tollen Einblick bekommen in das ganze Thema Sportverein, aber Sportvermarktung vor allem, wie das alles funktioniert, mit ganz interessanten Einsichten und auch neuen Einsichten, wie ich fand. Das Zweite ist aber, du hast es auch geschafft, uns, glaube ich, gute Empfehlungen mitzugeben, ja, wie ich generell mit Daten umgebe als Entscheider in Entscheidungssituationen, was ja eben definitiv für alle Branchen, für alle Anwendungsfälle so gilt, nicht nur in dem konkreten Branchenbeispiel, was du jetzt hier eben hast. Insofern bedanke ich mich wirklich ganz, ganz doll bei dir. Das war ein toller Podcast. Herzlichen Dank. Und ich kann nur sagen, bis bald. Hoffentlich sprechen wir uns bald mal wieder. Ich werde dich sicherlich dann mal wieder einladen, vielleicht in 1 oder 2 Jahren, um auch mal zu hören, wie es dann weitergegangen ist mit der Digitalisierung bei euch und was es für neue Themen gibt, die ja mit Sicherheit dann auch aufkommen. Herzlichen Dank, Dirk. Alles Gute. Bis bald.
Sehr gerne. Vielen Dank. Mach's gut. We'll be right back.